So, auch einen wunderschönen guten Morgen von mir, liebe Gemeinde, liebe Gäste. Vor 2 Wochen, glaube ich, wurde ich begrüßt mit Samuel. Das hat mir Freude bereitet, es hat mir Hoffnung gegeben, dass das Buch Samuel nicht ganz in Vergessenheit geraten ist. Und deswegen macht es mir Mut, auch euch heute wieder einzuladen, mit mir das Buch Samuel gemeinsam zu studieren. Aber bevor wir mit dem Text starten möchten, ist es natürlich immer hilfreich, uns einfach zu Beginn einfach nochmal kurz abzuholen, dass wir einfach vorbereitet sind für unseren Abschnitt. Und wir sind noch ganz am Anfang vom Buch Samuel. Wir haben eigentlich nur die ersten 2 Kapitel hingekriegt. Es kommen nur noch 48 Kapitel. Aber umso wichtiger ist es, dass wir die Gesamtbotschaft im Blick behalten. Weil gerade der Anfang eines jeden Buches ist ja dazu da, um sozusagen in die Botschaft hineinzuführen. Und um die Botschaft nicht aus dem Auge zu verlieren, wollen wir uns nochmal bewusst machen, was wir denn alles schon gelernt haben, was wir alles schon betrachtet haben. Und das Interessante ist beim Buch Samuel beginnt eigentlich nicht mit Kapitel 1, Vers 1, sondern mit dem Richterbuch. In Kapitel 21, Vers 25, Kapitel 21, Vers 25, dort ist der letzte Vers vom Buch Richter. Und in unseren Bibeln ist zwar das Buch Ruth zwischen Richter und Samuel, aber normalerweise in der hebräischen Bibel ist das Buch Richter oder kommt das Buch Samuel direkt nach dem Buch Richter. Also das Buch von Ruth wird sozusagen in die Weisheitsliteratur eingeordnet und nicht hier. Und deswegen der letzte Vers vom Richterbuch heißt: In jenen Tagen war kein König in Israel, jeder tat, was recht war in seinen Augen. Und das, was recht war in den Augen der Israeliten, ne, und das können wir im Buch Richter nachlesen, war in den Augen Gottes böse. Das ist der Refrain, der sich durch das Richterbuch hindurchzieht. Die Israeliten taten das, was in den Augen des Herrn böse war. Und dieser Vers schreit eigentlich sozusagen nach Hilfe, nach Befreiung durch einen König. Dieser letzte Vers wurde aufgeschrieben, wo es bereits einen König gab. Also es ist sozusagen ein Rückblick auf die Richterzeit. Wurde vielleicht geschrieben, wo König David oder Salomo, also wo die Blütezeit Israels da war, wurde er aufgeschrieben. Und er schreibt also rückblickend und sagt, warum die Richterzeit so eine dunkle und ja wirklich moralisch verwerfliche Zeit ist, weil es eben keinen König in Israel gab. Und wer von euch das Buch Richter mal gelesen hat, dem drängt es auf dem Herz wirklich nach Rettung. Dem drängt es wirklich danach, befreit zu werden aus diesem Buch und endlich mal schöne Zeiten wieder zu lesen. Und genau das will der letzte Vers vom Buch Richter uns sagen: Wir brauchen einen König. Und das Buch Samuel will uns also dazu hinführen. Samuel ist der letzte Richter und das Buch Samuel ist sozusagen die Übergangszeit von der Richterzeit hin zu der Königszeit. Ja, Samuel ist sozusagen zwischen Richterbuch und dem Königenbuch und das ist sozusagen der Zwischenteil. Und er will uns hinführen von der Zeit, wo jeder das tat, was recht war in seinen Augen, was er für gut hielt, was letztendlich böse war, hin zu einer einheitlichen Nation unter einem König. Und letztendlich will Gott uns durch das Samuel-Buch die himmlische Herrschaft auf Erden zeigen, die himmlische Herrschaft Gottes auf Erden. Das will uns sozusagen das Samuel-Buch zeigen und wie es dazu kommt. Und Gott hat das deutlich an Hannah gezeigt, dass diejenigen, die in Gott ihre einzige Rettung finden, am Ende über ihre Gegner triumphieren werden. Ja, Hannah wurde ja verfolgt von Peninna, weil Hannah keine Kinder bekommen konnte, aber Peninna schon. Aber durch das Eingreifen Gottes und durch die Gnade Gottes hat Hannah dann doch Samuel gekriegt. Und wir haben bei Hannah gesehen, dass es nicht nur an Samuel lag, dass sie Freude in ihrem Leben empfangen hat, sondern Gott hat ihr gezeigt, dass Gott selbst Freude schenken kann, Gott selbst ihr Retter ist. Und das hat sie erkennen dürfen. Aber was uns in der Geschichte von Hannah begegnet, ist auch die Geschichte Israels, im großen Stil sozusagen. Denn das Volk Israel, oder genau wie Hannah von Peninna verfolgt wurde, so wurde auch Israel von ihren eigenen Priestern verfolgt. Die Priester sollten eigentlich dafür sorgen, dass das Volk in rechter Beziehung zu Gott leben kann. Sie sollten für sie beten, sie sollten dafür sorgen, dass das Volk nach dem Willen Gottes lebt. Sie sollten die Opfer von dem Volk entgegennehmen und sozusagen Fürbitte für das Volk einlegen und Sühnung für das Volk zu schaffen. Aber stattdessen haben Hophni und Pinhas, das sind die Namen von Elis Söhnen, der zu der Zeit der Hohepriester war, der oberste Priester, diese zwei haben dafür gesorgt, dass Israel eben verfolgt wurde, indem sie die Opfer der Leute weggenommen haben und sie selber für sich eingetütet haben. Sie selber haben davon gegessen, sie selber haben davon mehr gehabt, als sie danach geschaut haben, dass das Volk dadurch etwas davon hat. Und nicht nur das, sondern sie haben auch den Tempel Gottes, und das muss man sich einfach mal vorstellen, sie haben den Tempel Gottes als Bordell benutzt und sie haben mit Frauen geschlafen, die sich eigentlich dazu bereit erklärt haben, am Tempel Gottes zu dienen, haben sie mit ihnen geschlafen. Also es ist wirklich der Höhepunkt dieser dunklen Zeit, der Richterzeit. Das ist unser Hintergrund. Und nur am Rande, eigentlich, wenn wir heute in die Nachrichten schauen, unsere Kirche heute in dieser Welt ist nicht weit entfernt von diesem Zustand. Und in dem letzten Abschnitt haben wir dann gelesen, was Gott tut. Gott lässt es nicht mit sich machen. Nicht unter seiner himmlischen Herrschaft, die er im Samuelbuch präsentieren möchte. Er sorgt sich um sein Volk und er sorgt für Gerechtigkeit. Und in dieser Zeit der Verfolgung, sehnt man sich nach Gericht, man sehnt sich nach Gerechtigkeit. In Zeiten, wo es einem gut geht, hat man nicht dieses Bedürfnis danach, aber in dieser Zeit hatte das Volk diese Sehnsucht nach Gerechtigkeit und Gott sorgt dafür. Und Gott richtet diese Priesterschaft, richtet die aaronitische Priesterschaft, aber schenkt dadurch seinem Volk Gnade. Gnade durch Gericht. Und ich möchte euch jetzt einladen, mit mir Kapitel 3 aufzuschlagen. Und wir werden heute Kapitel 3, Vers 1 bis Kapitel 4, Vers 1 lesen. Und wir werden die ersten 10 Verse miteinander enger oder ja, einfach genauer anschauen. Aber lasst uns das ganze Kapitel einfach lesen. Und danach möchte ich noch mal kurz beten. Und der junge Samuel diente dem Herrn vor Eli. Und das Wort des Herrn war selten in jenen Tagen. Visionen gab es nicht häufig. Und es geschah in jener Zeit, dass Eli an seinem Ort lag, seine Augen aber hatten angefangen, schwach zu werden, so dass er nicht mehr sehen konnte. Und die Lampe Gottes war noch nicht erloschen. Und Samuel lag im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war. Da rief der Herr den Samuel, und er antwortete: Hier bin ich. Und er lief zu Eli und sagte: Hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sagte: Ich habe nicht gerufen, leg dich wieder schlafen. Und er ging hin und legte sich schlafen. Und der Herr rief noch einmal: Samuel. Und Samuel stand auf und ging zu Eli und sagte: Hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Und er antwortete: Ich habe nicht gerufen, mein Sohn. Leg dich wieder schlafen. Samuel aber hatte den Herrn noch nicht erkannt, und das Wort des Herrn war ihm noch nicht offenbart worden. Und der Herr rief wieder zum dritten Mal: Samuel. Und er stand auf, ging zu Eli und sagte: Hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Jungen rief. Und Eli sagte zu Samuel: Geh hin, leg dich schlafen. Und so soll es sein. Wenn er dich ruft, antworte: Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Und Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort. Und der Herr kam und trat herzu und rief wie vorher: Samuel, Samuel. Und Samuel antwortete: Rede, denn dein Knecht hört. Da sprach der Herr zu Samuel: Siehe, ich will etwas tun in Israel, dass jedem, der es hört, beide Ohren gellen sollen. An jenem Tage werde ich über Eli alles kommen lassen, was ich gegen sein Haus geredet habe. Ich will es anfangen und vollenden. Denn ich habe ihm mitgeteilt, dass ich sein Haus für ewig richten will, um der Schuld willen, denn er hat erkannt, dass seine Söhne sich den Fluch zuzogen, aber er hat ihnen nicht gewehrt. Und darum habe ich dem Haus Elis geschworen, wenn jemals die Schuld des Hauses Elis gesühnt werden soll, durch Schlachtopfer oder durch Speisopfer ewig. Und Samuel lag bis zum Morgen, dann machte er die Türen des Hauses des Herrn auf. Und Samuel fürchtete sich, Eli die Erscheinung mitzuteilen. Da rief Eli Samuel und sagte: Samuel, mein Sohn. Und er antwortete: Hier bin ich. Und er fragte: Was ist das für ein Wort, das er dir gesagt hat? Verschweige mir ja nichts. So tue dir Gott und so füge er hinzu, wenn du mir etwas verschweigst von allen Worten, die er dir gesagt hat. Da teilte ihm Samuel all die Worte mit und verschwieg ihm nichts. Und Eli sagte: Er ist der Herr, er tue, was in seinen Augen gut ist. Und Samuel wuchs heran, und der Herr war mit ihm. Und er ließ keins von allen seinen Worten auf die Erde fallen. Und ganz Israel, von Dan bis Beersheba, erkannte, dass Samuel zum Propheten des Herrn bestellt worden war. Und der Herr fuhr fort, in Silo zu erscheinen, denn der Herr offenbarte sich dem Samuel in Silo durch das Wort des Herrn. Und das Wort Samuels erging an ganz Israel. Lass uns nochmal aufstehen zum Gebet. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass du uns dein Wort gegeben hast, und vielen Dank, dass du zu uns gesprochen hast. Ohne dein Wort wüssten wir nicht, wer du bist. Wir wüssten nicht, wie du handelst, und wir wüssten auch nicht, wie deine Herrschaft aussieht und wie unser Leben unter deiner Herrschaft aussieht. Und ich will dich vom ganzen Herzen bitten, dass du diese Worte, die wir gelesen haben, dass du sie in unsere Herzen schreibst, sodass neues Leben entsteht, sodass neues Leben gereinigt wird. Ich bitte dich von Herzen, möge dieses Wort wirklich uns zum Leben reichen. In Jesu Namen. Amen. Bereits der erste Satz in Vers 1 zeigt uns die verheerende Auswirkungen an Eli. Im ersten Satz, den wir gelesen haben, heißt es: Und der junge Samuel diente dem Herrn vor Eli. Und dieser Satz gehört eigentlich zu dem Abschnitt davor, wo es hauptsächlich um die Frage der Priesterschaft geht. Dieser Satz markiert sozusagen das Ende des ganzen Abschnittes, was wir davor gelesen haben. Und dieser Abschnitt hat in Kapitel 2, Vers 11 angefangen. Und in Kapitel 2, Vers 11, da heißt es in dem letzten Satz, okay, danke. In dem letzten Satz heißt es, der Junge aber diente dem Herrn vor dem Priester Eli. Und in unserem Satz heißt es, der junge Samuel diente dem Herrn, bisher ist es noch gleich, vor Eli. Wenn wir die zwei Sätze aufmerksam miteinander vergleichen, fällt uns ein kleiner, aber feiner Unterschied auf. Eli ist kein Priester mehr. Die Sätze sind eigentlich identisch, aber ein Unterschied ist, Eli wird nicht mehr Priester genannt. Und das bedeutet jetzt nicht, dass es kein levitisches Priestertum mehr gibt, dass Gott ihm die priesterliche Kleidung vom Leib reißt, dass er den Tempel abreißt und dass er etwas völlig Neues schafft, sondern es soll einfach deutlich machen, dass die Fähigkeit des aaronitischen Priestertums, die Priesterschaft, die mit Aaron begonnen hat, zur Zeit Moses und die sozusagen an seine Familie weiter geerbt wurde, dass diese Priesterschaft unfähig ist, das Volk Gottes in die richtige Beziehung zu Gott zu führen, dass sie unfähig ist, ihnen Vergebung zu schaffen und dafür zu sorgen, dass das Volk heilig vor Gott lebt. Ihm wurde dieser Titel des Priesters entzogen, weil es einfach zu schwach ist, weil er einfach zu schwach ist. Und wir haben gesehen, dass Samuel derjenige ist, der dem Herrn dient. In Kapitel 2, Vers 18 zum Beispiel. Und Samuel diente vor dem Herrn, ein junger Mann, umgürtet mit einem leinenen Ephod. Und das ist die priesterliche Kleidung, die heilige Kleidung, die Samuel trägt. Im Gegensatz zu den Söhnen Elis, die diese Kleidung anscheinend nicht trägt. Und ihre Taten haben das gezeigt, dass sie keine heiligen Kleider tragen, weil sie auch keine heiligen Menschen sind. Ihre Werke bezeugen es. Wir haben den Abschnitt miteinander angeschaut, wie sie das Opfer weggenommen haben von dem Volk. In Vers 26 heißt es über Samuel, der junge Samuel aber nahm immer mehr zu an Alter und Gunst bei dem Herrn und bei den Menschen, während die Priesterschaft unter Eli und unter den Söhnen von Hophni und Phinehas immer mehr an Gunst oder an Ansehen vor dem Herrn und vor den Menschen abnahm, nahm Samuel immer mehr zu. Und das führt uns schließlich zu dem Punkt, wo Eli seinen Titel als Priester verloren hat, weil er sein Amt als Priester eben nicht mehr erfüllt. Aber die Frage ist ja jetzt, wie geht es jetzt weiter? Wie geht es jetzt weiter? Und uns wird im nächsten Satz in Vers 1 beschrieben, in welcher Situation sich das Land Israel befindet. Und auch die Situation sieht nicht gerade rosig aus. Und das Wort des Herrn war selten in jenen Tagen. Visionen gab es nicht häufig. Es gab keinen Menschen in Israel, der empfänglich ist für das Wort Gottes. Und Vers 2 und 3 wollen uns dann sozusagen erklären, warum das Wort des Herrn so selten in Israel war. Vers 2 und 3, und es geschah in jener Zeit, dass Eli an seinem Ort lag, seine Augen aber hatten angefangen, schwach zu werden, sodass er nicht mehr sehen konnte. Und die Lampe Gottes war noch nicht erloschen, und Samuel lag in dem Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war. Wenn man diese Sätze liest und sie schnell liest, dann kommen sie einem wirklich super willkürlich vor. Also so auf die Art, ja übrigens, also Eli liegt an seinem Ort, übrigens wird er immer blinder, dann die Lampe Gottes ist noch nicht erloschen und ach ja, Samuel liegt im Tempel. Also so völlig willkürlich. Aber diese Informationen sind eigentlich wunderbar angeordnet und sie zeigen uns oder wollen uns erklären, warum das Wort des Herrn so selten war. Wir bekommen nämlich mit, dass zwei Menschen schlafen, Eli und Samuel. Und Eli liegt an seinem Ort und Samuel liegt in dem Tempel des Herrn bei der Bundeslade. Und wir wissen zwar nicht, wo der Ort Elis war, wo er sich hingelegt hat, aber was wir wissen ist, dass es auf jeden Fall nicht der Tempel Gottes war, nicht das Zuhause Gottes, nicht die Gegenwart Gottes. Aber bei Samuel schon. Samuels Zuhause ist das Zuhause Gottes. Das Zuhause ist der Ort, wo du und ich zur Ruhe kommen können, wo wir nach einem anstrengenden Arbeitstag die Füße hochlegen können, was auch immer zur Entspannung machen, aber wo wir zur Ruhe kommen können. Und für Samuel war dieser Ort der Ruhe das Zuhause Gottes. Und im Buch Samuel spielt das Zuhause der Menschen bzw. die Familie eine starke Rolle. Das ist eine starke Symbolik. Die Familie ist sehr wichtig im Buch Samuel und das sieht man bereits an Samuel selbst. Wenn man sich mal bewusst macht, Samuel, seine leiblichen Eltern waren Elkana und Hannah. Aber Elkana und Hannah haben ihren Sohn Samuel zu Eli geschickt. Und Eli nennt Samuel auch in unserem Text mein Sohn. Also man kann sagen, Eli ist der Adoptivvater von Samuel. Aber wir haben an Elis leiblichen Söhnen gesehen, was es bedeutet, wenn Eli seine Söhne erzieht. Sie werden in unserem Text Söhne der Bosheit genannt. Und Samuel ist aber ganz anders. Und warum ist er ganz anders? In Kapitel 2, Vers 21, da heißt es im letzten Satz: Und der junge Samuel wuchs auf beim Herrn. Der junge Samuel wuchs nicht auf bei Eli, er wuchs auf beim Herrn. Es ist also nicht Eli, der Samuel erzieht, sondern der Herr erzieht Samuel. Samuel wird uns nicht als der Sohn Elkanas oder als der Sohn Elis vorgestellt, sondern der Schreiber will uns eindeutig klar machen, dass Samuel ein Sohn Gottes ist. Er wuchs bei dem Herrn auf, er wohnte bei dem Herrn, er legte sich dorthin. Das war sein Zuhause. Und das ist auch der einzige Grund, warum die Lampe Gottes noch nicht erloschen war. Die Lampe Gottes nennt man auch Menorah oder der siebenarmige Leuchter, halt eben so ein siebenarmiger Leuchter mit so sieben Armen, drei auf der linken Seite, drei rechts und einer in der Mitte. Und kurz gesagt soll die Lampe Gottes das Zeugnis über das Wesen und das Handeln Gottes symbolisieren. Und diese Lampe Gottes sollte im Tempel Tag ein und Tag aus, jede Nacht sollte diese Lampe leuchten. Und die Priester, es war ihre Aufgabe zu schauen, dass sie immer Öl nachreichten, dass die Lampe am Brennen blieb, am Leuchten blieb. Warum? Weil das Zeugnis über Gott und über seine Gnade, solange diese Welt noch bestaunt werden kann, so lange besteht das Zeugnis Gottes und so lange besteht, dass wir die Gnade Gottes sehen und erfahren und erkennen können. Und deswegen soll das Licht in dieser Welt leuchten und deswegen sollte diese Lampe leuchten. Aber dann haben wir noch ein anderes Licht. Dann haben wir noch ein anderes Licht, nämlich das Augenlicht von Eli. Und das Augenlicht von Eli symbolisiert sozusagen den geistlichen Zustand von Eli, den geistlichen Zustand von Israel. Wenn man sich bedenkt, was Eli für Sätze losgesagt hat, wie Hannah mit einem Herzschmerz am Tempel Gottes liegt und in ihrem Herzen betet und sich Rettung erhofft, geht Eli zu der Frau und sagt: Sag mal, was bist du denn da so betrunken? Du Tochter der Bosheit, verschwinde, dass du deinen Rausch los wirst. Eli hat noch nie oder hat vielleicht, kennt das einfach vielleicht noch nicht, dass man auch mit ernsthaftem oder dass man einfach ein ernsthaftes Gebet innerlich sprechen kann. Und so blind ist Eli geworden. Und er bezeichnet Hannah als Tochter der Bosheit, während doch seine Söhne Söhne der Bosheit genannt werden, oder? Und zu ihnen geht er nicht. aber zu Hannah geht er. Und das soll sozusagen den geistlichen Zustand von Eli, von den Priestern, aber auch von Israel bezeugen, dass der immer dunkler wird. Aber die Lampe Gottes ist noch nicht erloschen. Also warum ist das Wort des Herrn so selten? Weil niemand es hören kann. Diejenigen, die hören sollten und diejenigen, die das Volk lehren sollten, werden immer blinder. Und es wird immer blinder um Elis geistlichen Zustand und letztlich auch um den geistlichen Zustand seines Volkes. Aber Vers 3 gibt uns eben nochmal diese Hoffnung. Während das Augenlicht Elis immer dunkler wird, die Lampe Gottes ist noch nicht erloschen. Warum? Weil ein Sohn Gottes im Tempel seines Vaters liegt und bereit ist, die Stimme des Herrn zu hören, auf die Stimme Gottes zu hören. Deshalb ist die Hoffnung noch nicht verloren. Und ab Vers 4 beginnt dann eigentlich unsere Handlung. Das ist sozusagen der Vorspann, die Einleitung, die Situation Israels, die Situation der Priester. Jetzt beginnt eigentlich die Handlung zwischen Samuel, Eli und dem Wort Gottes. Das sind sozusagen die drei Parteien, die eigentlich hier so die Hauptrolle spielen in unserem Abschnitt. Samuel, Eli und das Wort Gottes. Und jetzt beginnt auch so ein gewisses Katz-und-Maus-Spiel, oder? Also ich weiß nicht, also Gott hat sich wirklich Mühe gegeben, hier humorvoll zu sein, finde ich. Ruft ein Junge, der rennt sofort immer weg, rennt zu dem alten Eli, der hat keine Lust aufzustehen, sagt immer wieder, geh weg, geh schlafen. Er rennt wieder zurück und das viermal oder dreimal und beim vierten Mal hat es dann endlich funktioniert. Also so ein richtiges, es erinnert ein bisschen an Tom und Jerry von den Kindersendungen früher. Ich weiß nicht, wie die auf Russisch hießen oder, weiß nicht.
Ah, da gab es doch was.
Ja, Nupagadi, dankeschön. Genau. Also hätte Gott nicht einfach das schneller gemacht? Also ich meine, Gott ist doch Gott, er ist doch allmächtig, er könnte das doch. Also warum redet er nicht einfach so deutlich zu Samuel, dass Samuel denkt, hier spricht Gott und hier spricht nicht ein alter, blinder Mann? War Samuel so schwer vom Begriff, dass er jedes Mal zu Eli ran und Gott hatte gar keine Chance zu antworten, der war schon auf dem Weg und Gott sagt, na gut, dann beim nächsten Mal. Ich denke, ihr seid bei mir, wenn ich sage, dass alles, was Gott tut, auch einen Grund hat und auch wenn es ein bisschen humorvoll diese Geschichte ist, steckt doch hier so ein, ja, steckt ein wahrer und ein ernster Grund dahinter. Und ich möchte euch am Anfang diesen Grund nennen und dann wollen wir einfach Schritt für Schritt, Vers für Vers zeigen, ob ihr da mit mir geht oder nicht. Der Grund nämlich für dieses Katz-und-Maus-Spiel ist, dass das Rufen Gottes an Samuel nicht nur für Samuel bestimmt war, sondern auch für Eli. Eli sollte als Hohepriester, der dafür verantwortlich war, das Volk Gottes zu unterrichten, das Volk Gottes zu lehren, er sollte merken, dass der Herr nicht mehr mit ihm spricht, sondern mit Samuel. Er sollte merken, dass seine Zeit als Sprechrohr Gottes, als Verkündiger des Herrn vorbei ist. Und nicht nur er, sondern die ganze Priesterschaft, die ganze levitische, die aaronitische Priesterschaft, die vererbt wurde, die soll merken, dass Gott beschlossen hat, von nun an nicht mehr sich ihnen zu offenbaren, sondern er schafft hier ein ganz anderes Amt. Und das sagt unser Text, er schafft ein neues Amt in dem Volk, nämlich das Amt des Propheten. Gerade weil das Amt der Priester versagt hat. In Kapitel 2, Vers 27, als Gott das Gericht an Eli ausspricht durch einen Mann Gottes, erinnert er ihn nochmal, was Gott alles dem Aaron und dieser Priesterschaft getan hat. Und unter anderem heißt es, so spricht der Herr, Vers 27, habe ich mich nicht dem Haus deines Vaters deutlich offenbart, als sie in Ägypten im Haus des Pharao waren? Ich habe mich euch deutlich offenbart. Und unsere Geschichte soll die Lektion für Eli sein, jetzt offenbare ich mich nicht mehr deutlich dir, sondern ich offenbare mich dem Jungen, den Propheten. Und mit Samuel beginnt sozusagen die Prophetenreihe, obwohl es auch davor Propheten gab, natürlich Abraham, Mose und so weiter. Mit Samuel beginnt eine ganze Reihe von Propheten, die das Volk Gottes immer wieder zur Buße aufrufen. Und einfach dazu ermutigen, auf die Gnade Gottes zu vertrauen. Und vielleicht denkt sich jetzt der ein oder andere, ja, aber Gott hatte doch gar keine Chance, Samuel zu antworten, nachdem er gerufen hat. Samuel ist doch sofort, wenn Gott gesprochen hat, Samuel, sobald er ihn gerufen hat, ist doch Samuel sofort wieder weggerannt. Und es stimmt, es war bei den letzten zwei Rufe, aber bei dem ersten Mal war es nicht so. In Vers 4, Kapitel 3, Vers 4, da heißt es, da rief der Herr den Samuel und jetzt rennt er nicht weg. Jetzt sagt er, und er antwortete, hier bin ich. Also Samuel antwortet Gott, er rennt nicht sofort zu Eli, auch wenn es bei den anderen Malen passiert, aber hier antwortet Samuel auf diese Stimme, die er hört, mit hier bin ich. Und dieses hier bin ich, das ist nicht jetzt so auf die Art und Weise so, hallo, hier bin ich, so eine Standortangabe, so guck mal, hier bin ich, sondern es ist ein Aufruf, hier bin ich, es ist ein Aufruf des völligen Gehorsams, der völligen Hingabe, die Stimme, die mich gerade hört und man antwortet mit, hier bin ich, die drückt einfach aus, ich stehe dir zur Verfügung. Aber Gott wollte nicht antworten. Gott hat sich Zeit gelassen, bis Samuel dann zu Eli gerannt ist. Er wollte, dass Samuel zu Eli lief und ihm berichtet, dass er eine Stimme gehört hat. Und wir werden noch nachher in Vers 10 merken, dass es nicht irgendein Hirngespinst von Samuel war, irgendwelche Stimmen, die er im Kopf gehört hat, sondern dass es Gott ist, der ruft. Und Eli sollte das wissen. Und deswegen hat Gott mit der Antwort gewartet. Und vielleicht sagt aber der andere, ja, aber warte mal, die Antwort, warum Samuel nicht gehört hat, ist doch in Kapitel 7, in Vers 7, in Kapitel 3, Vers 7, da steht doch, Samuel aber hatte den Herrn noch nicht erkannt. Das ist die Antwort. Samuel wusste nicht, dass es Gott ist. Samuel wusste nicht, dass der Herr rief und deswegen ging er zu Eli. Und ja, das ist wirklich die Erklärung, warum dieses Ganze hin und her, weil Samuel den Herrn noch nicht kannte. Und in unserer heutigen Sprache würden wir sagen, Samuel ist dem Herrn noch nicht begegnet. Samuel hatte noch keine persönliche Beziehung zu Gott. Er hat vielleicht viel von ihm gehört, aber er ist ihm noch nicht persönlich begegnet. Und wir kennen das doch von Menschen, oder? Von manchen Menschen hört man einfach, man sieht viel von ihnen im Fernsehen, von bekannten Personen, man sammelt sich viel Wissen an, aber man ist dieser Person noch nie persönlich begegnet, man hat sie noch nicht kennengelernt und das ist der Fall bei Samuel. Aber die Frage ist doch, wie begegnet man Gott? Wie konnte Samuel Gott erkennen? Wie kommt es dazu? Wie kann es geschehen, dass wir eine persönliche Beziehung mit dem also das muss man sich ja mal vorstellen, mit dem allmächtigen Schöpfer dieses Universums, wie kann man mit diesem Schöpfer Gott in eine persönliche Beziehung treten? Und es grenzt an ein Wunder, und wirklich, es ist ein Wunder, weil in Vers 7 wird uns dieses Wunder erklärt. Nachdem, also es steht, Samuel aber hatte den Herrn noch nicht erkannt, und dann steht, und das Wort des Herrn war ihm noch nicht offenbart worden. das Wunder, das wir Menschen brauchen, um in eine persönliche Beziehung mit Gott zu kommen, damit wir Menschen Gott begegnen können, geschieht durch die Offenbarung Gottes, durch sein Wort. Es ist das Eingreifen Gottes in unser Leben, dass er uns offenbart, dass er uns das Wort Gottes offenbart. Es reicht nicht nur, wenn du das Wort Gottes hast, wenn du das Wort Gottes liest, das ist nicht genug, sondern es braucht die Offenbarung Gottes. Denn obwohl in Vers 1 drinsteht, dass das Wort des Herrn selten war, müssen wir uns bewusst werden, dass Israel ganz schön viel Wort Gottes hat. Mose zum Beispiel hat den Befehl bekommen, die ganzen 5 Bücher Mose aufzuschreiben und diese 5 Bücher Mose in den Tempel Gottes zu legen, damit die Priester das Wort Gottes nehmen, studieren und das Volk Israel lehren. Das war ihre Aufgabe. Also sie hatten das Wort Gottes. Sie hatten viel Wort. Das könnt ihr in 5. Mose Kapitel 31, Vers 24 bis 27 nachlesen. Da bekommt Mose diesen Befehl, die 5 Bücher Mose zu schreiben. Also sie hatten zumindest die 5 Bücher Mose, wahrscheinlich auch das Buch Josua. Also das Problem ist nicht, dass sie das Wort Gottes nicht hatten, sondern dass niemand sich danach gesehnt hat, Gott kennenzulernen in dem Wort Gottes. Und deswegen hat sich auch Gott niemandem offenbaren können. Das ist das Problem. Aber was wir in dieser Stelle jetzt beachten müssen, ist, dass wir heutzutage keine weiteren Offenbarungen, so wie Samuel, erwarten dürfen. Im Mittelpunkt unseres Abschnittes sind nicht die Visionen von Samuel im Mittelpunkt. Dieses Reden zu ihm und diese Begegnung im Tempel, das ist nicht der Hauptpunkt, das ist nicht der Mittelpunkt unseres Abschnittes, sondern das Wort Gottes und dass Gott sich durch das Wort Gottes dem Samuel offenbart. Am Ende unseres Abschnittes oder am Ende des Kapitels heißt es, in Vers 21, Kapitel 3, Vers 21, da heißt es, und der Herr fuhr fort, in Silo zu erscheinen, denn der Herr offenbarte sich dem Samuel. Jetzt ganz kurz, wie? Durch Träume, durch Visionen oder durch, wie? Er offenbarte sich dem Samuel in Silo durch das Wort Gottes. Das ist, worum es geht. Das ist das, was in unserem Text wo es darum geht, das Wort Gottes und die Offenbarung Gottes durch das Wort Gottes. Und dazu will ich euch einladen, Hebräer 1, Vers 1 aufzuschlagen. Hebräer Kapitel 1, Vers 1 und 2, da wird genau das beschrieben. Hebräer 1, Kapitel 1 und 2, da heißt es, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Also zur Zeit Samuels, das ist diese Zeit der Propheten. Zu dieser Zeit war das Zeugnis über Gott, um ihn kennenzulernen, noch nicht am Ende. Es bräuchte noch Geschichten, wo wir Gott kennenlernen sollten. Und dazu war die Zeit der Propheten da. Sie sollten die Geschichten aufschreiben und wir sollten durch das Wort Gottes, durch diese Geschichten Gott kennenlernen, wie er ist und wie er handelt. Aber in Vers 2 heißt es dann, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet, im Sohn. Jetzt schreibt Gott, eigentlich habe ich mich nicht mehr durch Propheten oder benutze ich nicht mehr Propheten, um mich zu offenbaren, um mein Wesen und Handeln zu offenbaren, sondern ich habe mich selbst offenbart, nämlich in meinem Sohn. In meinem Sohn Jesus Christus, in ihm habe ich mich offenbart. Und dieses Wort, das wir heute 2019 in den Händen halten dürfen, dieses Wort zeugt von Jesus Christus, zeugt von dieser letztendlichen Offenbarung, wie Gott sein Wesen zur Schau, zu erkennen gegeben hat. Und obwohl in unserem Text Samuel als Sohn Gottes dargestellt worden ist, ist er eigentlich von Natur aus nicht der Sohn Gottes, oder? Der Sohn von Elkana und Hanna ist er. Aber er ist natürlich ein Abbild auf den wahren Sohn Gottes, Jesus Christus, der seit Ewigkeit her in enger Verbindung mit dem Vater in einer innigen Liebe eins ist mit dem Vater, verbunden mit dem Vater. Jesus ist der sichtbare Gott. Durch ihn können wir wissen, wie und wer Gott ist. Also in unserem Buch Samuel haben wir bereits kennengelernt, nicht die aaronitische Priesterschaft hat es auf die Reihe gekriegt, dass wir als Menschen zu Gott treten können, sondern es bräuchte Christus, den wahren Priester, der im Gegensatz zu den Söhnen Elis nicht die Opfer weggenommen hat, sondern er selbst wurde das lebendige Opfer, der am Kreuz von Golgatha für unsere Sünden starb, damit wir Frieden mit Gott haben können. Und er ist nicht nur der wahre Priester, sondern unser Text zeigt uns auch, dass er der wahre Prophet ist, der uns durch seine Menschwerdung Gott gezeigt hat. Gott wurde Mensch, damit wir Menschen Gott anschauen können. Und dass wir Menschen zu Gott kommen können. Weil er der wahre Sohn Gottes ist, nicht Samuel. Ich möchte jetzt zwei Stellen mit euch nachschlagen im Johannesevangelium. Ihr kennt diese Stellen, aber ich hoffe, aus der Sichtweise des Buches Samuels, leuchten sie einfach nochmal anders, nochmal heller. In Kapitel 14, Johannesevangelium Kapitel 14. Verse 6 bis 8. Da spricht Jesus. Jesus spricht zu ihm, zu Thomas: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen, weil Jesus ihn offenbar gemacht hat. Von jetzt an könnt ihr ihn sehen. Und Philippus spricht zu ihm: Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Und das ist eigentlich die Frage, ganz kurz, das ist eigentlich die Frage, die uns Menschen oder die viele Menschen in dieser Welt so beschäftigt, oder? Zeig uns Gott und ich werde glauben. Warum sollte ich an deinen Gott glauben und nicht an ein fliegendes Spaghetti-Monster? Also, so war das immer in der Bibelschule, war das eine provokante Frage. Was würdet ihr sagen, wenn euch diese Frage jemand stellt? Was gibt es für einen Grund? Warum sollte ich an deinen Gott glauben? Das ist genau die Frage, die Philippus hier stellt. Und dann Vers 9 heißt es, Jesus spricht zu ihm. Und jetzt nimmt Jesus die Rolle des Vaters ein und spricht aus der Sichtweise des Vaters. So lange Zeit bin ich bei euch. So lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Glaubst du nicht? Gott hat sich offenbart in seinem Sohn Jesus Christus. Und dieses Wort, die Bibel, gibt Zeugnis darüber ab. Genauso wie unsere Geschichte in Samuel. Petrus hat zum Beispiel in seiner zweiten Predigt gesagt zu dem Volk, dass alle Schriften auf Jesus hinweisen. Und Kapitel 3, Vers 24 schreibt er, alle berichten von Jesus. Und da sagt er explizit, alle Propheten von Samuel an. Alle Propheten. Da sagt er von Samuel an. Und deshalb spricht auch unsere Geschichte von der Offenbarung Gottes, von der Offenbarung Gottes, von Jesus Christus. Und Jesus erfüllt die Schrift bei seinem Kommen. Und er erfüllt sie nicht nur durch sein Leben, durch seine Taten, durch sein Sterben am Kreuz, durch seine Auferstehung, durch seine Himmelfahrt, sondern er erfüllt sie auch, weil er ist das Wort Gottes. In dieser zweifachen Weise erfüllt Jesus Christus die Schrift, die Bibel, weil er als das Wort Gottes uns zu zeigen die Möglichkeit gegeben hat, den Vater zu sehen. Ich möchte auch die bekannte Stelle in Johannes Kapitel 1 lesen. Johannes Kapitel 1, Vers 1. Ich weiß nicht, ob den Vers schon manche von euch auswendig kennen. Aber da steht, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und in Vers 14 dann, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Interessant auch, Jesus hat sein Zuhause verlassen und wohnt jetzt unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines einzigen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Also Jesus selbst ist das Wort Gottes. Und wenn wir das Wort Gottes lesen, dann wird Gott sich nur offenbaren, wenn wir Christus darin entdecken und seine gute Nachricht, dass er für Sünder gestorben ist. Wenn wir seine gute Nachricht, sein Reich, seine Herrschaft darin entdecken wollen, dann wird sich uns die Schrift öffnen. Um jetzt nochmal zu unserem Text zurückzukehren. Schon richtig, ja. Wollen wir uns nochmal bewusst werden, was unser Text jetzt damit zu tun hat. Warum hat Samuel den Herrn noch nicht erkannt? Das war die Eingangsfrage. Warum hat er ihn noch nicht erkannt? Wir haben gelesen, weil Gott ihm noch nicht das Wort des Herrn offenbart hat. Wir haben jetzt herausgefunden, wie offenbart Gott uns das Wort des Herrn durch seinen Sohn Jesus Christus. Wir können also sagen, warum kannte Samuel Gott nicht, weil er Jesus noch nicht kannte? Nicht, dass er in der Art und Weise ihn kennt, wie wir ihn heute kennen. Natürlich nicht. Aber es ist notwendig, um Gott zu kennen, dass wir Jesus kennen. Er ist der Mittler. Aber das geschieht jetzt bei diesem vierten Ruf an Samuel, wo Eli gesagt hat, sag mal, der Gott ruft jetzt den jungen Samuel und er ruft nicht mehr mich. Jetzt sagt Eli, okay, leg dich hin und wenn er dich nochmal ruft, rede zu ihm. Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Und jetzt beim vierten Mal klappt es dann. Und schaut mal den Unterschied zu diesem vierten Ruf in Vers 10. Da heißt es nicht mehr, und der Herr rief, oder es heißt nicht nur, der Herr rief, sondern jetzt heißt es, und der Herr kam und trat herzu und rief wie vorher. Jetzt will sich Gott offenbaren. Jetzt ist die Lektion für Eli sozusagen fertig Und jetzt kommt Gott, er tritt hinzu und jetzt spricht er. Und Samuel muss sich nicht mehr fragen, Eli, machst du noch einen Witze? Jetzt weiß er, dass es Gott ist. Jetzt offenbart er sich dem Samuel. Und lass uns noch mal kurz bewusst werden, die Botschaft des Samuel-Buches ist es, Gottes himmlische Herrschaft auf dieser Erde zu zeigen. Gottes himmlische Herrschaft auf dieser Erde zu zeigen. Und Hannas Lobpreis zum Beispiel hat uns gezeigt, wie diese Herrschaft aussieht. Gott wird den Armen, den Demütigen erheben, aber den Hochmütigen, der aus eigener Ehre lebt, den wird er richten. So sieht die Herrschaft Gottes aus. Aber wie wird diese Herrschaft Gottes in dieser Welt vollzogen? Wie kommt es dazu, dass die himmlische Herrschaft zu uns auf diese Erde kommt? Dass diese Herrschaft, die Hannah so besungen hat und nach der wir uns sehnen, wie kommt diese Herrschaft zu uns? Und unser Abschnitt will genau das uns mitteilen. Nicht durch Samuel, nicht durch Eli, nicht durch David, nicht durch Saul, nicht durch Propheten, nicht durch Priester, sondern die Herrschaft Gottes wird dadurch oder kommt zu uns durch das Wort Gottes. So manifestiert sich die Herrschaft Gottes in dieser Welt. So wird die himmlische Herrschaft zur irdischen. So können wir die Herrschaft Gottes erfahren, indem wir uns das Wort Gottes lesen, studieren und Christus darin entdecken. Gott darin entdecken wollen. Und dadurch beginnt die Herrschaft Gottes in deinem Herzen und sie geht weiter in dein Umfeld und sie kommt so auf diese Erde. Okay. Ich denke, das ist ein guter Schluss. Ich würde euch vielleicht noch mal zwei Dinge mitgeben, wenn es okay ist für euch. Nur noch zwei Dinge. Einfach euch zwei Dinge bewusst machen, weil es zwei Arten von Bibellesen gibt, wisst ihr. Und ich will euch nicht so mit dem Druck entlassen zu sagen, jetzt muss ich nach Hause gehen und die Bibel lesen. Sondern es gibt zwei Arten von Bibellesen. Es gibt einmal das hochmütige Bibellesen, so nenne ich es mal. Und es gibt einmal das demütige Bibellesen. Und das hochmütige Bibellesen, das wird dich immer wieder zu Eli führen, genau wie in unserem Text. Du kannst die Bibel lesen und du kannst Wissen aneignen. Du kannst so viel lernen aus der Bibel, aber es wird dich immer wieder zu Eli führen. Es wird dich immer wieder zu dem Mann führen, der nach eigener Kraft gelebt hat, der nach seiner eigenen Ehre gesucht hat, der Religion gelebt hat und nicht der mit Christus gelebt hat. Und das ist das Schockierende an dem Buch Samuel, was mich eigentlich immer so herausfordert und schockiert. Samuel ist eigentlich ein Gemeindekind. Eli ist ein Gemeindekind. Sie sind in Israel aufgewachsen, sie haben die Bibel gekannt, sie haben gebetet, sie haben gedient. Das sind alles Gemeindekinder. Aber worauf es ankommt, ist diese entscheidende Frage: Hast du Gott erkannt? Bist du Gott begegnet in seinem Sohn Jesus Christus? Ich will uns ermutigen, nicht die Bibel zu lesen und Religion darin zu suchen, sondern eine Person, nämlich Jesus Christus. Und das ist dieses demütige Lesen, diesen Wunsch und diese Sehnsucht zu haben, ich will diesen Gott kennenlernen, ich will den Schöpfer Gott kennenlernen durch Jesus Christus. Und natürlich klappt es dann nicht jedes Mal, nicht jeden Morgen bekommst du ein geistliches Feuerwerk in deinem Herzen, sondern es gibt auch Tage, wo das Wort Gottes ein Buch ist mit 7 Siegeln und wo du dir denkst, ich kapiere gar nichts von diesem Buch. Man will euch einfach ermutigen, darin auszuharren, im Bibellesen, im Beten, einfach unter das Wort Gottes zu kommen. Warum? Weil die Hoffnung noch da ist. Die Lampe Gottes ist noch nicht erloschen. Das Licht Gottes leuchtet noch. Und es ist noch Gnadenzeit. Und das ist unsere Hoffnung. Nicht unser Tun, nicht unsere Gottesdienstbesuche, nicht unser wundervolles Bibellesen, sondern unsere Hoffnung liegt allein in Jesus Christus. Amen.